Hallo und herzlich willkommen bei Trending Topics. Unicorns, Exits und die besten Founder. Danach jagen sie alle und zwar nicht nur die klassischen VCs, sondern auch die Corporates, die mittlerweile mit sogenannten Corporate Venture Capital in den Markt gehen. Elevator Ventures, der Risikokapitalarm der Raiffeisen Bank International, ist einer dieser Corporate VCs, die in Europa investieren. Und dazu begrüße ich heute recht herzlich Max Schausberger und Thomas Mucher, die beiden Managing Directors von Elevator Ventures im Podcast. Hallo Max, hallo Thomas.
Hallo Jakob, grüß dich.
Hallo, servus.
Ja, freut mich, dass ich euch heute im Podcast begrüßen kann und ein wenig über Investments, Corporate VCs und so weiter zu sprechen. Starten wir mal gleich rein. 2021 war ja ein phänomenales Jahr für Startup-Investments. Nicht nur weltweit, nicht nur in Europa, sondern natürlich auch in Österreich. Wie war es für euch?
Ja, für uns war 2021 ein extrem spannendes Jahr. Wir haben nicht nur neue Investments gemacht, sondern wir konnten auch schon die ersten wieder erfolgreichen Verkäufe in 2021 kreieren. War für uns eigentlich nicht erwartet. Es waren jetzt drei Unternehmen, die auf gutem Weg waren und eigentlich die nächsten Runden raisen wollten. Allerdings kamen sehr, sehr spannende Übernahmeangebote herein und damit sind dann auch die Exits passiert. Das war bei uns zuerst einmal die Twisto, tschechischer Buy Now, Pay Later Provider, dann die Österreicher 360 Company rund um Russell Perry und in Deutschland Fincompare. Insofern haben wir 2021, glaube ich, so erlebt wie viele andere, dass es ein extrem dynamisches Jahr war, viel Bewegung am Markt und eben für uns auch drei Exits.
Okay, womit hat das zu tun? Man hat ja klarerweise über viele Finanzierungsrunden gelesen, natürlich auch über Exits. Über Finanzierungsrunden haben wir uns schon im Podcast auch oft unterhalten, aber weniger über die Exits. Womit hat das zu tun, dass gerade 2021 so ein starkes Exit-Jahr war? Hatten einfach die verschiedenen Players so viel Geld, dass sie so viel zukaufen konnten? Oder wie stellt sich die Sache da aus eurer Sicht?
Ja, also wenn ich da vielleicht antworten darf, ja, also man sieht sehr viel Geld im Markt. Das ist, glaube ich, eine Erscheinung, die jetzt schon nicht nur letztes Jahr, schon auch das Jahr vorbei ist. Und es haben sich dann wirklich Möglichkeiten ergeben, so wie der Max schon erwähnt hat, dass man nicht nächste Finanzierungsrunde, sondern wirklich schon einen attraktiven Exit hat, teilweise von strategischen Investoren, die mit den Zukäufen auch einerseits Konkurrenten aus dem Markt nehmen oder in andere Märkte eintreten. Oder auch so im Beispiel, Max hat es genannt, Fincompare in Deutschland, wo die Deutsche Volksbankengruppe ein Target sucht, um ihre Digitalisierungsstrategie für SME-Lending zu forcieren. Also das haben wir beobachtet und eine enorme Marktdynamik und wirklich die Bereitschaft von strategischen Investoren, schon auch in relativ frühen Phasen zu investieren und Unternehmen zu übernehmen.
Okay, jetzt haben wir über die Exits gesprochen. Ein Highlight muss man wahrscheinlich auch nennen, dass ihr im Portfolio immer noch habt, Bitpanda wahrscheinlich, oder ist das das Kronjuwel in der Sammlung bei euch?
Genau, vielleicht, da sind wir natürlich sehr, sehr froh und stolz, nicht nur, da wir über den gemeinsamen Fonds mit der Speed Invest und der Unica Ventures in Bitpanda investiert sind, sondern auch ein bisschen stolz auf den Standort Österreich, dass so ein tolles Unternehmen hier gegründet und aber auch groß werden konnte. Hier mit dem Geld, das auch Corporate Venture Capital Fonds dem Markt quasi zur Verfügung stellen. Und ich glaube, man sieht da auch, welche Rolle Corporate Venture Capital einnehmen kann, nämlich genau diese viel zitierte Folgefinanzierung dann zur Verfügung zu stellen. Wir wissen oder man hört ja immer wieder, dass es zwar genug sieht, Finanzierungsmöglichkeiten und Förderungen in Österreich gibt, aber dass diese berühmte Folgefinanzierung zu wenig da ist. Das sehen wir auch im restlichen Zentral- und Osteuropa, wo wir ja auch tätig sind. Und genau da wollen wir mit der Elevator Ventures auch hinein. Wir haben ja nicht nur in Österreich, sondern in vielen Ländern in Zentral- und Osteuropa sehr, sehr guten Zugang als Elevator Ventures zum Startup-Netzwerk, weil wir natürlich mit dem Netzwerk der Raiffeisen Bank International vor Ort wirklich viele, wie sagen immer, Scouts. Wir haben 46.000 Scouts, nämlich unsere Kolleginnen und Kollegen der Raiffeisen Bank International vor Ort sitzen. Und wir wollen das nutzen, um dort in lokale Champions sozusagen, die sich in der Seed-Runde und in der ganz frühen Phase bewiesen haben, die in einem Markt erfolgreich sind und jetzt internationalisieren wollen. Dort können wir als Corporate Venture Capital Fonds helfen. Wir können das nötige Kapital zur Verfügung stellen und können dann aber auch mit dem Netzwerk in den internationalen Märkten bei der globalen Skalierung helfen.
Jetzt ist es ja mit dem Bankenhintergrund irgendwie naheliegend zu sagen, ihr macht's Fintech. Ist es nur Fintech oder schaut ihr quasi auch über den Fintech-Tellerrand in andere Verticals hinein?
Wenn ich da vielleicht antworten darf, ja, natürlich aus der Bank kommend, Fintech ist im Fokus, aber wir verfolgen hier einen breiteren Ansatz. Also wir haben hier diese Theorie von Beyond Banking Embedded Finance. Das heißt nicht nur die klassischen Fintechs wie Lending-Plattformen, Crowdfunding und dergleichen, sondern die Integration von Financial Services in andere Ökosysteme, in andere Plattformen, weil wir sehen, dass das einfach zusammenwächst. Und es gibt ja so auch Aussagen, in Zukunft wird jedes Unternehmen ein Fintech sein und das wird schon stimmen, weil die Fintech-Komponente der Financial Services wird da irgendwo mitspielen. Und wir haben auch gute Beispiele bereits in unserem Portfolio, wo wir Financial Services in solche Ökosysteme integriert haben. Ein Beispiel ist AgroClub, eines unserer sehr erfolgreichen Portfoliounternehmen, die im Bereich Agro-Tech ein Ökosystem gebildet haben, die alle Player der Value Chain miteinander verbinden und da spielen eben auch Finanzierungsdienstleistungen eine wichtige Rolle. Also daran glauben wir. Das heißt, das ist wirklich, wo wir sehen, dieses Embedded Finance Beyond Banking. Und natürlich schauen wir da auch über den Tellerrand hinaus in Richtung Enabling Technologies, also im Bereich von PropTech, RegTech, Swiss 60 Companies, auch ein perfektes Beispiel dazu. Also diese Theorie sehen wir, also Fintech ja, aber nicht in dem engen Sinn.
Embedded Finance ist eh auch eines der Stichwörter, die ich mir notiert habe im Vorfeld. Andere Stichwörter sind natürlich, ich habe es auch schon genannt, Buy Now, Pay Later. Dann gibt es natürlich Neo-Broker und so weiter und so fort. Was sind denn die wichtigen Trends für euch? Weil quasi 2022 bei Now Pay Later zu machen, ist vielleicht schon zu spät als Frühphaseninvestor. Aber was sind die neuen Trends, auf die ihr dieses Jahr in den nächsten Jahren setzt?
Ja, also bei Now Pay Later, wie gesagt, da waren wir schon recht erfolgreich. Da gibt es möglicherweise in der Zukunft in bestimmten Nischen noch Möglichkeiten. Aber sicher in der Breite ist in der frühen Phase da schon sehr viel passiert. Wir schauen uns viele Themen an, eben überall, wo auch eine Bank und das Netzwerk, das wir im Hintergrund haben, helfen kann. Das sehen wir in der Zukunft. Themen wie das ganze Tokenized Assets Thema, DeFi ist so ein Buzzword, das rumfliegt, aber auch alles, was das Thema Green Sustainable Finance betrifft. Das sind noch so viele Möglichkeiten offen. Technologien wie Artificial Intelligence, Blockchain ermöglichen ganz neue Businessmodelle. Nicht nur im ganz engen Fintech-Definition, sondern eben auch in anderen Verticals. Und da wollen wir mit dem Finanz-Background, den wir haben, im Team das Know-how des Venture Capital, zum Venture Capital und mit dem weiteren RBI-Netzwerk die Unternehmen unterstützen.
Okay. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, es wird jetzt nicht nur bei Bitpanda bleiben, wenn es um Kryptofirmen gibt, sondern ihr seid da tatsächlich aktiv auf der Suche nach genau solchen Firmen im DeFi-Bereich, im Tokenization-Bereich.
Ja, also die Bank sieht uns natürlich schon auch in gewisser Weise als Speerspitze, was Innovation und auch hin und wieder disruptive Innovation bedeutet. Das heißt, auch diese Themen, wo man vielleicht im Kerngeschäft der Bank erst in einigen Jahren wirklich in die Umsetzung gehen kann, dort können wir schon hinein investieren. Und das sind Themen wie Asset Tokenization, da gibt es Themen, die sind schon reifer, sind schon weiter. Da sehen wir auch Unternehmen in unserer Region, die schon ein Stadium erreicht haben, wo wir investieren wollen würden. Da geht es oft in Richtung zum Beispiel Custodianship von verschiedenen Kryptoassets. Da geht es um das ganze Thema Regulatory Technology, RegTech im Kryptobereich. Also viele Themen, die es eigentlich erlauben, die Cryptocurrency-Welt mit der traditionellen Welt irgendwo in Einklang zu bringen. Diesen Sweet Spot finden wir spannend, da können wir auch weiterhelfen und das sind so die Themen, wo wir uns momentan vieles ansehen, wo wir im Markt auch viel sehen und wo wir auch viel beitragen könnten und viel Interesse auch von den Startups sehen, mit uns zu sprechen.
Ich finde das ja auch sehr interessant, denn ich glaube, vor wenigen Jahren noch, 3-4 Jahren, da waren die traditionellen Banken beim Krypto-Thema noch sehr vorsichtig, aber das hat sich ja offenbar geändert, auch bei euch wahrscheinlich, oder?
Ja, also abgesehen davon, dass die Raiffeisen Bank International schon viel in dem Bereich tut, es gibt einen eigenen Blockchain-Hub, da wird viel ausprobiert, pilotiert, schauen wir uns in dem Bereich für Investment viel an. Da, natürlich auch bei uns gilt es immer zu prüfen, werden da die bestehenden Regulierungen eingehalten, ist das Potenzial da, das irgendwann in die breite Masse zu bekommen, sprich auch alle Regulierungen einzuhalten. Das sind für unsere Investments natürlich relevante Fragen. Aber man kann eben auch sich Dinge ansehen als Corporate Venture Capital Fonds, die vielleicht von der Implementierung in das Standardbankgeschäft noch ein paar Jahre entfernt sind.
Na klar, wenn man sich den DeFi-Bereich anschaut, da sagen zumindest viele Gründer, ein Protokoll kann eine ganze Bank ersetzen. Wenn es um Kreditvergabe gibt, dann können Verleiher direkt zusammenkommen ohne Intermediary und das Protokoll macht alles. Ist das auch spannend für euch oder ist das auch mit Skepsis zu betrachten?
Also ich glaube, die Nutzung von neuen Technologien sollte so gewählt werden, dass es wirklich einen Value-Add gibt. Nur, dass ich die Blockchain verwende, dass ich die Blockchain habe, ist zu wenig. Also es muss wirklich hier, glaube ich, an Lösungen gearbeitet werden, die einen Mehrwert liefern. Und das ist ganz wichtig, wenn wir uns auch so ein Unternehmen anschauen. Wo ich sage, weil viele kommen und sagen, ja, Krypto, Blockchain, das ist Hype, wir müssen die dahinterliegende Lösung verstehen. Was für ein Problem wird gelöst? Ich glaube, das Thema mit den Smart Contracts in einzelnen Bereichen ist sicher ein Anwendungsgebiet, wo die Zukunft liegt. Da gibt es wirklich Möglichkeiten, mit Hilfe von DeFi hier einen Mehrwert zu schaffen. Und das muss man sich genauer ansehen. Aber wie gesagt, nur zu sagen, die Blockchain ist das Allheilmittel, ohne dass da wirklich ein Painpoint für den Kunden gelöst wird, das ist wahrscheinlich zu kurz gegriffen.
Und im DeFi-Bereich vielleicht da noch kurz die ganz enge Beschreibung von DeFi bedeutet ja, dass es keinen zentralen Punkt gibt. Ne? Insofern tut man sich da ja als Venture Capital Fonds ein bisschen schwer, weil wo soll ich rein investieren, wenn es nichts gibt, wenn es nur ein dezentrales Netz gibt. Das heißt, für uns geht es eher um die Schnittstellen zwischen der, sage ich jetzt einmal, traditionellen Welt und dieser DeFi-Welt, weil, wie gesagt, wenn etwas komplett dezentral ist, dann ist es auch schwer, in etwas hinein zu investieren.
Das stimmt, ja. Da muss man entweder Token kaufen oder sich auf die Suche machen nach, habe ich kürzlich gelesen, fand ich lustig, jetzt gibt es ja das neue Schlagwort, CeFi Centralized Finance, also das gibt es ja auch. Na gut, kommen wir vom Krypto-Thema zum anderen großen Thema, was gleich viele, viele bewegt, Sustainability, Green Finance, ihr habt es vorher schon gesagt, habt ihr da schon Investments gemacht oder ist das jetzt so die nächste Phase, die ihr angeht?
Das ist eines unserer Fokusthemen für das heurige Jahr. Wir sehen uns in verschiedenen Bereichen, vor allem im Bereich Mobility und PropTech, einzelne Targets an, weil wir hier sehr großes Potenzial sehen, auch das ESG-Thema zu unterstützen. Es geht da im Bereich Shared Mobility, natürlich unter Einbeziehung von E-Mobility. Da gibt es einige interessante Lösungen, sowohl von den Fleet Operators als auch vom Operational System. Also das ist ein Teilgebiet, wo wir genauer hinsehen. Und auch im Bereich PropTech, wenn es in Richtung geht, Gebäudemanagement, energieeffiziente Verwaltung von Gebäuden. Auch da gibt es sehr interessante Targets und Anbieter, die wir uns ansehen. Nur jetzt einmal zwei Beispiele aus dem Bereich heraus genannt, was wir dann auch zu unserer These Beyond Banking Embedded Finance gut dazu passt. Und da gibt es, ja, wie gesagt, sehr viele interessante Targets. Man kann natürlich auch sagen, ESG, wie weit lege ich das aus? Ich habe AgroClub schon erwähnt, natürlich auch da werden kleine Landwirtschaftsunternehmen in Russland supportet. Auch das kann ein Beitrag sein oder ein anderes Unternehmen mit DAFIN, wo auch die Finanzierung von kleinen Landwirten in der Türkei unterstützt wird. Aber im klassischen Sinn, glaube ich, gibt es da auch im Bereich des Beyond Banking, Embedded Finance gute Möglichkeiten, hier ESG-Investments sinnvoll zu tätigen.
Ist es auch ein Thema für euch, den Umstieg auf erneuerbare Energien zu fördern? Da geht es ja auch um Finanzierungen am Ende. Also auch wenn der Landwirt sich eine Solaranlage hinstellt, muss er die irgendwie finanzieren. Und in Deutschland gibt es da schon, glaube ich, sogar Unicorns, die genau auf das spezialisiert sind. Ist das spannend auch für euch?
Also ich sehe das auch als spannendes. Wie gesagt, alles, wo wir sinnvoll Financial Services integrieren können, das ist für uns interessant und wichtig ist, dass wir, und das ist generell unsere Investment-These, wir wollen Smart Money zur Verfügung stellen. Wir wollen das Target, das Startup unterstützen. Hier haben wir natürlich extreme Expertise in der Bank, ein tolles Netzwerk in CEE und das ist ja mitunter auch der Grund, warum wir den klaren Fokus auf CEE haben, um das Netzwerk der RBI zu nutzen, aber generell sehen wir den Markt in Zentral- und Osteuropa sehr dynamisch, sehr viel Talent dort, sehr viele interessante Startups, Fintech-Startups und wenn man jetzt auch so vergleicht Westeuropa mit Osteuropa, dort sind die Bewertungen zwar auch angestiegen im letzten Jahr, aber nur vergleichsweise niedrig, wenn ich nach Westeuropa und von der USA spreche, ich gar nicht sehe.
Ja, absolut. Also der Investmentfokus verlagert sich immer mehr nach Osten bei vielen Playern. Seht ihr euch da auch neuer Konkurrenzmitbewerb ausgesetzt? Müsst ihr da, habe ich auch schon gehört, dass die Kapitalgeber dann bei den Gründern pitchen müssen und nicht umgekehrt. Gibt es das bei euch auch oder hält sich es noch in Grenzen?
Ja, also wir sehen das auch ganz stark. Das Interesse an Zentral- und Osteuropa, aber auch an Österreich, ist absolut da und meiner Meinung nach auch gestiegen. Die Möglichkeiten, auch Deals komplett remote zu machen, die über während der Pandemiezeit jetzt einfach notwendig war, hat es ermöglicht, dass, wo es früher geheißen hat, dieses berühmte Zitat aus dem Silicon Valley, ich investiere nur dorthin, wo ich mit dem Fahrrad hinfahren kann, das hat sich komplett gedreht. Ja? Also heute investieren Londoner Fonds gerne eben auch in Zentral- und Osteuropa. Das spüren wir, das ist aber auch gut. Das gibt dem Markt die nötige Liquidität, die nötige Reife. Wir haben eine ganz klare Positionierung gegenüber dem Markt. Ich glaube, es ist relativ gut ersichtlich, was wir liefern können, auch anhand unseres Portfolios. Wir haben einige Erfolgsgeschichten. Company ist ein Beispiel aus Österreich, wo wir wirklich gezeigt haben, es bringt etwas, mit der RBI zusammenzuarbeiten. Wir können ein Produkt zur Enterprise-Reife bringen, das dann mit Venture Capital auch finanzieren, die Internationalisierung unterstützen. Und letztes Jahr konnte Company dann ein tolles Angebot von Moody's annehmen und ist übernommen worden. Das heißt, als Elevator Ventures können wir neben dem Geld einfach sehr viel anderes beitragen. Und ich glaube, jeder Venture Capital Fonds muss heute eine klare Positionierung haben, wie er dem Unternehmen jetzt über das reine Geld hinaus unterstützt. Hier haben wir eine klare Message, hier haben wir schon Erfolgsstories vorzuweisen und deswegen sehen wir auch großes Interesse am Markt. Wichtig ist, als Corporate Venture Capital gut einschätzbar zu sein, klar zu machen, dass wir uns verhalten wie ein normaler, jetzt unter Anführungsstrichen, VC. Das heißt, wir als Team hier, wir sind auch von unseren Zielsetzungen her wie ein VC gesteuert. Wir wollen finanziellen Return erwirtschaften. Das wiederum steuert damit auch unser Verhalten und macht uns für die Startups, aber auch für die Co-Investoren zu einem attraktiven Investor.
Mhm. Ja, das würde mich eh interessieren, weil das fragen euch sicher auch die Gründer bei den Pitches, was jetzt der Unterschied wäre zwischen CVC und, sage ich mal, klassischem VC. Es hört sich für mich so an, als gäbe es eigentlich gar keinen großen Unterschied.
Nein, man muss hier unterscheiden. Also CVCs können unterschiedlich strukturiert sein. Also das sehen wir auch am Markt, die sehr eng an der Mutterorganisation dranhängen, wo auch Entscheidungen teilweise in den Business-Line der Mutterorganisation getroffen werden. Und hier sind wir anders aufgestellt. Also wir sind financial driven. Wir haben ein committedes Kapital von der RBI von 50 Millionen Euro zur Verfügung gestellt bekommen und wir werden gemessen anhand unseres Returns. Das heißt, die Entscheidungen werden anhand der Rentabilität unserer Investments getroffen mit klaren Zielvorgaben. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn man mit anderen wie Sie redest, mit den Finanzierungsrunden, Co-Investoren, damit die Zielsetzung gleichgeschalten ist. Das heißt, exit-driven, einen Return zu erzielen, und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu kommunizieren, und die Wahrnehmung im Markt muss so gegeben sein, weil, wie gesagt, CVC könnte auch anders ausgelegt werden, und da sind wir aber eher am klassischen VC als bei einem Corporate, wo nur die Business-Komponente mitspielt. Natürlich, wenn es ein Add-on zusätzlich eine strategische Komponente gibt, die die Mutterorganisation hilft, das nehmen wir natürlich gerne mit. Aber grundsätzlich muss die Investmententscheidung aus finanziellen Gesichtspunkten getroffen werden.
Okay, verstehe. Also das Ziel ist der Exit, aber weniger das Startup über Zeit in die RBI zu integrieren. Das ist vielleicht ein Case von mehreren, aber nicht das Hauptziel.
Ist angestrebt, ist aber kein Muss.
Okay, alles klar. Lasst uns vielleicht noch einen Blick in die Zukunft werfen. Derzeit ist Europa ja durch viele Unsicherheiten geprägt. Auf der einen Seite Ukraine-Krise, auf der anderen Seite Inflation oder vielmehr die angekündigten Gegenmaßnahmen gegen die Inflation. Wie beeinflusst das eurer Meinung nach die Investmentstimmung bzw. eure Strategie?
Also unsere Strategie bei Elevator Ventures betrifft das jetzt nicht. Wir sehen weiterhin ganz großes Potenzial im Innovationsbereich. Ganz im Gegenteil, es fließt ja immer noch sehr, sehr viel auch Geld in den Venture Capital Markt. Auch der angekündigte Green Deal der Europäischen Kommission wird ja erst schlagend und im Markt spürbar werden. Also wir bei Elevator Ventures gehen jetzt einmal davon aus, dass die allgemeine Dynamik im Markt bestehen bleibt und gerade im Early-Stage-Bereich hier weiterhin gute Investments getätigt werden können und sehen dem eigentlich sehr, sehr positiv gegenüber den nächsten Jahren. Ich glaube, es ist auf höchster Ebene zumindest klar kommuniziert, dass Investments in Europa in Innovation und Venture Capital in Zukunft noch wichtiger sein werden und dass da die Gelder auch zur Verfügung gestellt werden.
Okay. Ich frage nämlich deswegen, weil es ja einige Stimmen gibt, die sagen, durch ein verändertes Zinsumfeld könnten gerade eben diese Risiko-Investments, die ja Startups am Ende sind, ein wenig zurückgehen oder eben so die Investmentlaune ein bisschen drücken, aber das seht ihr momentan noch nicht.
Nein, also das sehen wir momentan nicht. Und die Bewertungen, die vielleicht in späteren Phasen schon sehr hohe Höhen erreicht haben, sieht man jetzt in den USA, dass an denen eventuell mehr und mehr gerüttelt wird. Aber gerade in der frühen Phase sehen wir momentan da keine Effekte.
Okay. Ja, das hat man am Markt auch schon ein bisschen so wahrgenommen, wenn so große Player wie Softbank oder Tiger Global, die dann durchklingen lassen, dass sie vielleicht nicht mehr ganz so gewillt sind, die exorbitanten Unicorn-Bewertungen zu bezahlen. Also da wird es vielleicht ein bisschen eine Korrektur geben, aber ist am Ende für euch als Investoren auch gut. Also dann werden die Deals ja wieder billiger für euch, oder?
Genau, richtig. Also diese Korrektur, glaube ich, macht Sinn, weil es teilweise in speziellen Gebieten wirklich extrem hohe Multiples gezahlt werden, die nicht mehr nachvollziehbar sind. Also eine gewisse Korrektur macht Sinn, aber wie der Max gesagt hat, derzeit sehen wir in dem Feld, wo wir agieren, also in frühphasigen Investments und vor allem Richtung Osteuropa noch wenig Bewegung diesbezüglich. Es ist immer sehr viel Kapital im Markt und damit sind wir da eigentlich jetzt zuversichtlich, dass es da keinen großen Effekt jetzt auf unsere Investmentität gibt.
Okay, alles klar. Dann lasst uns zum Abschluss noch vielleicht so ein bisschen eine Prognose stellen. Also die Zahlen sagen, 2021 gab es so ungefähr 100 Milliarden Euro, die in europäische Startup-Scale-Ups investiert wurden, sind 2021 so knapp 100 neue Unicorns entstanden. Traut euch eine Prognose abgeben, was wird 2022 am Ende stehen? Wird es mehr, wird es weniger?
Aus meiner Sicht ist das Potenzial da weiterhin steigend. Ich würde auf mehr tippen.
Alles klar, super. Okay, dann machen wir uns jetzt aus. In einem Jahr setzen wir uns wieder zusammen in der Konstellation und schauen, was am Ende rausgekommen ist. Vielen Dank fürs Interview.
Vielen Dank.
Danke dir.
Ja, das waren Max Schausberger und Thomas Mucher, die beiden Managing Directors von Elevator Ventures, einem Corporate VC aus Österreich, der in ganz Europa tätig ist. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit spannenden Gästen im Podcast melden. Bis dann und ciao.